Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf und zur zweiten Episode schon unseres Podcasts. Und heute haben wir schon bereits den ersten Gast aus unserer Community, und zwar den Christopher hier am Mikrofon. Und wir werden einige interessante Themen besprechen, natürlich allgemein erstmal vorstellen, wer bist du, was machst du, was sind deine Vorhaben, was sind deine Ziele, und ich habe gehört, dass Christopher sich gerade mit dem Thema Immobilien ein bisschen beschäftigt hat. Von daher interessiert mich das natürlich sehr, sehr, sehr stark, aber erstmal hallo an alle Zuschauer und hallo Christopher.
Hallo.
Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in deiner alten Heimat in Berlin. Da wohne ich noch. Ich ziehe jetzt demnächst um nach Dresden, in meine Wahlheimat.
Okay, alles klar. Von Berlin nach Dresden. Erzähl uns doch vielleicht ganz kurz mal so viel, wie du willst natürlich, wer du bist, was du so machst und wie du uns zum ersten Mal gefunden hast.
Na klar. Also, ich bin Christopher, ich bin 28 Jahre alt und ich wohne zusammen mit meiner kleinen Familie jetzt gerade noch in Berlin. Wir ziehen bald nach Dresden. Und ich arbeite jetzt inzwischen das sechste Jahr als Pilot, habe damit angefangen, als ich 22 war. Ausbildung habe ich mit 19 angefangen und dann mit 22 habe ich bei einer Low-Cost-Airline angefangen und seit letztem Jahr arbeite ich jetzt bei einer etwas größeren Fluggesellschaft. Mhm. Meine Hobbys sind neben dem Fliegen natürlich, was nicht nur Beruf, sondern auch so ein bisschen Hobby und Berufung ist, ja, das Reisen allgemein. Ich fahre gerne Motorrad und eine große Leidenschaft von mir sind Tattoos. Mhm. Hast du ja auch schon gesehen, ich habe ein paar und mit ja. Aktien beschäftige ich mich auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich habe meine ersten Aktien gekauft, als ich 18 war, von meinem ersten Gehalt, damals von meinem Schülerjob. Ja. Darauf bin ich gekommen, weil mein Vater schon relativ viel mit Aktien gemacht hat damals und da habe ich immer so ein bisschen über die Schultern geschaut und meine ersten Aktien auch relativ früh gekauft. Ja. Und das erste Mal von Aktien mit Kopf erfahren habe ich eigentlich durch Zufall. Das war Anfang des Jahres, da war ich auf Arbeit in Kairo, bin aber krank geworden und lag den ganzen Tag nur im Hotelzimmer. Ja. Und so ein bisschen YouTube geschaut und mir ein paar Interviews und Videos von Gerald Hörern angeschaut. Ah, okay. Da warst du bei den Verlinkungen dabei, bei den Videoempfehlungen. Und ja, da habe ich ein bisschen weitergeguckt.
Okay, cool. Also ist ja eigentlich optimal, ne? Wenn man einen Vater hat, der sich damit beschäftigt und dann ein bisschen von dem lernen kann. Das ist ja ein Privileg, was viele unserer Zuschauer und Zuhörer nicht haben. Das heißt, du kennst wahrscheinlich auch nicht so diese typischen Abendmahldiskussionen zwischen Eltern und Kindern. So, was fällt dir ein, dein Geld in Aktien zu investieren? Das ist doch nichts moralisch Vertretbares, und da kriegen wir immer wieder ziemlich interessante Feedbacks, also von jungen Leuten wirklich, die ihren Eltern erklären müssen, warum sie in Aktien investieren wollen.
Ja, also
das war dir verschont sozusagen.
Gibt es bei uns schon inzwischen, muss ich sagen, weil mein Vater und ich einfach ganz andere Anlagestrategien inzwischen
haben. Ach so.
Also mein Vater ist natürlich auch älter, ist jetzt schon Rente und muss sich im Grunde keine großartigen Sorgen mehr machen. Okay. Und er investiert halt, weil es ihm Spaß macht. Und geht halt auch deutlich höheren Risiken ein. Und aufgrund seines Alters sind so passive Anlagestrategien zum Beispiel nichts mehr.
Okay. Und was macht der so konkret? Macht der Daytrading oder weißt du da gar nichts genau?
Daytrading weniger. Er macht halt größtenteils Stockpicking und versucht sich an Market Timing und versucht den Index zu schlagen.
Okay. Und führt der Buch, ob er das schafft oder?
Das ist das Interessante dabei. Er macht natürlich Gewinne regelmäßig und Verlust sitzt er häufig auch aus, aber er unterliegt häufig meiner Meinung nach zu diesen typischen psychologischen Fehlern, dem Rückschaufehler zum Beispiel. Ich habe es ja gewusst, dass die Aktie fällt oder dass sie steigt oder was weiß ich. Ja. Und er führt schon sehr genau Buch, aber genau sagen, wie viele Gewinne oder Verluste er nur gemacht hat, über welchen Zeitraum und welchen Index er nun meint, geschlagen zu haben, kann er nicht.
Okay. Ja, aber ich meine, trotzdem beschäftigt er sich wenigstens damit.
Und, nicht so früh dazu gekommen, auf jeden Fall.
Ja, also das heißt mit anderen Worten, dir macht das also nicht so viel Spaß, wenn ich das raushöre. Weil er sagt ja, du hast ja gesagt, seine Strategie, er macht das aus Spaß. Das heißt, du machst es vor allem, weswegen?
Also ich habe sehr früh damit angefangen und ich hatte immer einen großen Traum und
Ja.
einen großen Konsumwunsch im Endeffekt, nämlich eine eigene selbstgenutzte Immobilie und die nach Möglichkeit eben auch schuldenfrei, dass ich keine Miete mehr zahlen muss und zwar
Ja.
nicht kostenfrei, aber mietfrei wohnen kann.
Okay.
Und das war immer mein großer Wunsch, eine eigene Familie zu haben und mit der dann eine eigene Wohnung, die mir selbst gehört, wohnen zu können.
Okay.
Und ja, also klar, habe ich längerfristig angelegt, aber jetzt nicht so langfristig, dass ich gesagt habe, ja, es ist mir jetzt vollkommen egal, ob die Märkte morgen crashen oder übermorgen. Ich kann das 10 Jahre, ich kann das 20 Jahre aussitzen, alles kein Problem. So war ich nicht. Ich hatte immer so diesen Horizont, in 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, so jetzt so in dem Zeitraum will ich irgendwann eine eigene Immobilie kaufen.
Okay, aber das ist interessant. Das heißt, und da können wir ja gleich dann drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, du bist ja gerade dabei, genau diesen Traum zu realisieren, wie ich es rausgehört habe. Aber das ist interessant. Das heißt, du hast im Prinzip mit 18 aufgrund deines Vaters, sage ich mal, so ein bisschen diesen Zugang bekommen und hast dich jetzt im Prinzip darauf vorbereitet, auf das Thema Immobilien, aber nicht in Form von irgendwie einem Bausparvertrag oder so, sondern in Eigenregie Vermögen aufgebaut für die eigene Immobilie, ja.
Das ist
Okay, das heißt, du hast im Prinzip dieses ganze Thema Arbeit, Aktien, Ausbildung, wie ich ja immer sage, also dass es darum geht, dass halt man in der Arbeit einen gut qualifizierten Job bekommt, am besten, wo man erstmal ein hohes Gehalt hat, so hoch wie es halt irgendwie geht. Dann, dass man halt sich ständig weiterbildet in irgendeiner Art und Weise. Das hast du schon sehr früh gemacht, hast jetzt einen guten Job bei der Luftfahrtindustrie, ne? Also Pilot.
Ja.
Und jetzt hast du dich auch von Anfang an quasi mit dem Thema Aktien beschäftigt. Das heißt, du hast von Anfang an alles parallel gemacht, so wie ich es auch immer empfehle, ja. Nicht irgendwie, dass man irgendwie mit 18 denkt, oh, jetzt bin ich noch zu jung, ne? Ich warte lieber, bis ich 30 bin, weil ganz interessant, auch hier Psychologie wieder oder auch mangelndes Wissen, der Zinseszins, ja, der wirkt sich ja vor allem aus, je länger man gewisse Vermögenswerte auch hält und in diese investiert, ne? Und das heißt, wenn du jetzt mit 18 anfängst, hast du natürlich einen enormen Vorsprung zu jemand, der jetzt irgendwie mit 30 anfängt erst, ne? Und deine
Ja.
Lernkurve sieht natürlich auch ganz anders aus. Also du machst früher die Fehler, hast bestimmt schon, wenn du, ich meine, wenn du, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
Ich bin 28.
28, okay. Dann hast du ja, dann hast du auch früher als ich angefangen. Ja? Ich habe mit 18 noch nicht angefangen, aber das heißt, du müsstest ja dann, obwohl, nee, 2005, dann hast du ja im Prinzip auch den letzten Crash 2008 und Anfang 2009 miterlebt schon, oder? An der
Habe ich
Börse.
erlebt und die haben mir auch wehgetan damals,
Ja.
jedenfalls was Buchwerte anging,
Okay.
definitiv. Oder auch diese Konsolidierung, die wir im Sommer 2011 hatten, wo die Märkte mal ganz stark nach unten korrigiert haben und die ganzen Weltuntergangspropheten wieder kamen und oh mein Gott, das ganze
Ja.
Banken- und Geldsystem bricht zusammen, habe ich alles miterlebt, das ist richtig.
Ja, und ich habe, ich glaube, war es bei Costulani, glaube ich, gelesen, dass es halt sehr, sehr, sehr vorteilhaft fürs Anlegerleben ist, wenn man wenn man in jungen Jahren so einen Crash miterlebt mal und einfach mal fühlt und beobachtet, wie man dann reagiert, ja. Das ist natürlich super, weil ich glaube, viele Leute, die quasi, ich habe noch nie einen richtigen Crash miterlebt. Ich habe Anfang 2009 angefangen. Das heißt, ich habe noch gar nicht genau diese Erfahrung, zwar bei Einzelaktien schon sammeln können, aber nicht jetzt insgesamt. Wie reagiere ich eigentlich, wenn das Ganze jetzt mal wirklich ja, auf eine Korrektur oder sogar wirklich auf einen Crash hinausläuft? Ja.
Also ich sehe das auch immer bei Freunden von mir, die anfangen zu investieren, teilweise auch schon mit ihrem gesamten Ersparten sofort in Aktien gehen. Und wenn die Kurse dann nach unten korrigieren, dass dann die Leute auch ganz unterschiedlich reagieren. Manche verfallen in Panik, manche in totale Depression,
Ja.
manche realisieren Verluste und ziehen sofort alles wieder ab und wollen nie wieder was mit Aktien zu tun haben, was sehr schade ist. Also
Ja.
ich weiß noch, 2008. Da war ich, steckte ich mitten in meiner Ausbildung, hatte eigentlich gar keine Zeit, mich großartig damit zu beschäftigen.
Super.
Und die
Ja.
Wahl, die man hat, ist ja entweder zukaufen, verkaufen oder halten. Ich habe das gemacht, was in der damaligen Phase meiner Ausbildung auch das Sinnvollste war. Ich habe mich einfach nicht mehr mit beschäftigt.
Ja. Einfach Humankapital.
Ich habe einfach mein
Ausbildung,
Humankapital weiter aufgebaut und dachte mir, okay, lässt es liegen. Es war damals sowieso noch nicht so viel. Ich meine, das war mein Geld, was ich damals von meinem Schülerjob verdient hatte, was ich da investiert hatte. Ich dachte mir, okay, das ist jetzt momentan für mich viel, aber ich werde irgendwann einen gut bezahlten Job haben und dann kann ich das in einem Jahr wieder ausgleichen. Und ja, ich weiß noch, im Sommer 2011, da gab es auch noch mal eine richtig heftige Korrektur innerhalb von wenigen Tagen. Und da hatte ich mich dann auch schon mal so mit Immobilie beschäftigt. Da war auch das erste Kind bei uns schon unterwegs und ich dachte mir schon so, naja, irgendwann demnächst können wir vielleicht mal zuschlagen und was kaufen. Aber da muss ich auch sagen, hat mich mein alter Herr dann auch wieder zurückgehalten und meinte, Christopher, mach gar nichts, wart ab. Es geht immer doppelt so schnell bergab wie bergauf. Wart einfach ab. Guck, was die Zeit bringt, und die Zeit heilt an der Börse fast alle Wunden.
Ja, sehr, sehr, sehr viele Dinge auf einmal hier angesprochen und sehr interessant. Gerade diesen Punkt habe ich jetzt mir sofort gebookmarkt im Kopf, was deine Freunde anbelangt, dass die halt quasi ihr ganzes Geld gleich an der Börse investieren. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum dann natürlich wahrscheinlich viele Leute tatsächlich dann später nie wieder Interesse haben. Es gibt ja immer diese berühmte Geschichte von der Telekom-Aktie, die teilweise sehr aggressiv sogar im Fernsehen beworben wurde und dann viele Privatanleger damit ordentlich auf die Schnauze gefallen sind, weil sie wahrscheinlich halt genau an einem falschen Zeitpunkt gekauft haben oder halt mit einem großen Teil ihres Kapitals investiert haben. Das heißt, du meinst, deiner Meinung nach macht es schon Sinn, dass man erstens am Anfang nicht alles investiert und zweitens, dass man irgendwie gleichzeitig an seinem Humankapital arbeitet, ne? Nämlich, weil einfach allein, das finde ich so genial, weil du halt dich auf deine Ausbildung konzentrieren musst, weil du wahrscheinlich irgendwelche Flugzeugsimulatoren machen musstest ständig und irgendwelche Stresstests oder weiß was ich alles, hattest du gar nicht diese Zeit, dich die ganze Zeit mit deinem Portfolio zu beschäftigen. Und das ist natürlich genial. Es klingt zwar so ein bisschen paradox, aber ist eigentlich gut, ne? Also jeder hat ja so seine Strategie, was das anbelangt, aber finde ich
Also,
halt so.
ich finde es generell wichtig, dass man seine Strategie seinem Lebensalter entsprechend anpasst und seinem Humankapital. Also, gerade wenn man sehr jung ist, ich meine, 2008, wie alt war ich da, bin ich gerade 22 geworden. Da ist eigentlich noch das gesamte Berufsleben, die ganze Zeit, wo man Geld verdient und wo man sein Humankapital in Realkapital umsetzt, hat da noch vor sich. Und da, gerade in so jungen Jahren, ist es viel wichtiger, Humankapital aufzubauen, sich zu bilden und zum Beispiel auch seine Gesundheit langfristig zu erhalten, damit man möglichst lange Geld verdienen kann. Und
Nur deswegen.
gerade jetzt
Nur
in unserem,
deswegen.
okay, jetzt war es gut ausgedrückt,
Okay,
aber
sorry,
gerade in unserem Alter finde ich es viel wichtiger, dass wir uns um unsere Bildung und unsere Karriere Sorgen machen, als um Buchwerte.
Das ist ein guter Satz am Schluss. Ganz kurz zum Thema Humankapital. Flugstunden hast du jetzt schon als Pilot?
Ich habe jetzt 3000 Flugstunden.
Das weiß man so ziemlich genau, ja. Das wird wahrscheinlich
Ja,
dann immer mitgeschrieben, genau, und dann.
ja.
Okay. Wow. Was ist da so ein Meilenstein, den man
Ja, so
erreicht?
die 3000 beziehungsweise die 4000. Also es gibt da mehrere Meilensteine. Wenn man 0 Flugstunden hat, also nur die Ausbildung abgeschlossen hat und die Fluglizenz hat, dann findet man eigentlich kaum irgendwo einen Job. Dann kann man vielleicht mit Glück bei so einer kleinen Klitsche anfangen und vielleicht da ein bisschen Flugstunden auf irgendeiner kleinen Turboprop sammeln. Es gibt inzwischen auch ganz skurrile Programme, nennt sich Pay to Fly. Da bezahlt man einer Airline Geld dafür, dass man dort arbeiten darf und das
Um
Flugzeug,
Erfahrung
ja,
zu sammeln,
um
ja.
Erfahrung zu sammeln, ja. Dann gibt es so die 500-Stunden-Marke. Wenn man die hat, kann man schon sich für einige Jobs bewerben. So bei den richtig großen Flag-Carriern, Lufthansa, KLM, Emirates, Etihad, Qantas, diese ganz großen Airlines, die gut bezahlen und wo man gute Karrierechancen hat, die nehmen einen so ab 3000, 4000 Flugstunden erst.
Ah, okay. Das heißt, das ist sozusagen die primäre Zahl, die dann auch auf dem Lebenslauf relevant ist, erstmal. Also die Erfahrung. Okay, wunderbar. Okay, na gut, dann haben wir diesen Bereich so ein bisschen abgeschlossen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zum Kernthema Immobilien kommen heute, bei Aktien. Wie sieht es da aus? Hast du da eine spezielle Strategie jetzt auch im Hinblick auf die Immobilienfinanzierung oder ja, wie wirst du das in Zukunft weitermachen? Was hast du da bisher gelernt?
Ja, also ich muss gestehen, in meinem 10-jährigen Anlegerleben bisher hatte ich keine großartige Strategie. Ich habe eigentlich immer nur gekauft und ich habe Produkte gekauft, Aktien gekauft, deren Geschäftsmodell ich verstanden habe und die fundamental gesunde Unternehmen waren. Also meine ersten Aktien zum Beispiel waren Volkswagen und Apple.
Ja.
Waren zwei glückliche Griffe, muss man natürlich sagen.
Ja, vor
Und
allem Apple,
ja,
ne?
Apple, klar, natürlich, die hatte ich auch lange, lange, lange Zeit gehalten.
Ja.
Ich finde es immer wichtig, dass man sich mit dem Geschäftsmodell der Firma auseinandersetzt, dass man das versteht und dass
Ja.
man fundierte Fundamentalanalyse macht. Auf Charttechnik gebe ich zum Beispiel überhaupt nichts. Das ist, hat für mich was Esoterisches. Da würde ich die Finger von lassen, auch wenn das ja häufig propagiert wird auf diversen einschlägigen Websites.
Ja.
Und ja, da habe ich eigentlich lange Zeit investiert, ohne eine konkrete Strategie zu haben. Und jetzt bei meiner Immobilie war es mir in erster Linie wichtig, mit einem hohen Eigenanteil an das Ganze ranzugehen.
Ja.
Eine selbstgenutzte Immobilie, muss man klar sagen, das ist keine Anlage. Es ist ein Konsum, aber es ist immer noch ein Investment. Und wichtig ist dabei meiner Meinung nach, dass man seine eigenen Wünsche und seine eigenen Vorstellungen an Individualität, an die eigene Immobilie, an den eigenen Wohnraum ein bisschen zurückschraubt und rational überlegt, welche Immobilie am meisten Sinn macht und was für eine Immobilie sich auch später wieder veräußern lässt. Und zwar gut veräußern lässt, eventuell sogar mit Gewinn.
Ja, sehr interessant. Das heißt, was dann so den ganzen Standort-Kram und so angeht, ne? Also
Genau,
ich habe
genau.
jetzt gerade in der letzten Ausgabe der Euro, da war ein sehr, sehr, sehr langer Artikel über Immobilien und da stand das drin, ja. Und das heißt, die Immobilie, die du jetzt finanziert hast, oder erzähl gleich mal ein bisschen weiter davon, das ist jetzt in Dresden, ne? Richtig?
Das ist in Dresden, in der
Okay.
Stadt, mit sehr guter Verkehrsanbindung.
Okay.
Keine trendige Lage jetzt, aber eine sehr, sehr gute, gut bürgerliche, wo man
Okay.
davon ausgehen kann, dass sie sich jetzt auch in den nächsten 10, 20 Jahren nicht großartig verändern wird. Und es ist eine Neubauimmobilie. Ich wollte eigentlich was Gebrauchtes kaufen, aber das hat der Markt leider momentan nicht hergegeben. Also bei neuen Sachen bezahlt man immer für den Glanz des Neuen. Das ist beim iPod genauso wie bei einer Immobilie, das ist klar.
Okay.
Ein bisschen suboptimal, aber die Lage ist sehr gut und die
Aber ihr
Wohnung,
baut nicht selbst, oder?
wir bauen nicht selbst, nee, wir lassen
Okay.
das Ganze über einen Bauträger laufen.
Okay. Ja.
Der Preis ist, sage ich mal, klar, der Marktlage momentan geschuldet, nicht günstig, aber in jedem Fall fair.
Ja.
Und es ist eine Immobilie, die sich leicht wieder verkaufen lässt. Sie hat, es ist eine gut geeignet für Paare oder kleine Familien. Lässt sich auch im Zweifelsfall barrierefrei umbauen für ältere Menschen oder für Leute mit
Ja.
körperlichen Gebrechen. Und ja, dann bin ich eben mit einem sehr, sehr hohen Eigenanteil daran gegangen, weil ein Immobilieninvestment, wenn man es fremd finanziert, ist immer ein Zinshebelgeschäft. Und je höher der Finanzierungsanteil ist, umso höher ist der Zinshebel. Das bedeutet, wenn man die Immobilie ohne Gewinn oder sogar mit Verlust wieder verkaufen muss, ist ein großer Anteil vom Eigenkapital weg. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn die Immobilie sehr viel teurer ist später, wenn das Land sehr viel teurer wird oder die Lage generell sehr begehrt wird, dann
Ja.
macht man natürlich beim hohen Zinshebel einen exponentiellen Gewinn damit.
Richtig, das ist der Vor- und Nachteil von Hebeln, ja. Egal wo.
Genau.
Ja. Okay, darf man fragen ungefähr, wie hoch der Anteil war, prozentual?
Der Eigenanteil?
Ja, von der Finanzierung.
75%.
Wow, okay.
75% Eigenanteil und 25%
Okay, super.
finanziert.
Also im Prinzip fast andersrum, als wie es häufig läuft.
Genau.
Ja.
Also das ist meiner Meinung nach einer der großen Fehler, den viele Leute machen bei Immobilien, dass
Ja.
sie zu 70%, zu 90% oder sogar zu 100% fremdfinanzieren
Ja.
und dann eigentlich ihr Leben lang an diese Finanzierung gebunden sind. Also wenn man schlau ist, schreibt man den Zins zumindest für 20 Jahre fest. Aber ja, ich kann nicht, also ich persönlich kann nicht 20 Jahre in die Zukunft planen. Ich
Ja.
versuche 10 Jahre in die Zukunft zu planen oder 5 Jahre, aber
Ja.
das Leben verändert sich halt. Und viele
Absolut.
Leute rechnen nicht mit Dingen, die passieren können. Viele Leute finanzieren ja auch gemeinsam mit ihrem Lebens- oder Ehepartner. Und es können immer Sachen,
Genau.
vorhergesehene Sachen dazwischen kommen. Scheidung, Trennung, man muss die Immobilie ad hoc verkaufen oder beruflich verändert man sich, Arbeitslosigkeit. Gegen sowas sollte man sich meiner Meinung nach absichern.
Ja, das finde ich interessant. Also ich meine, einerseits sagst du, dass du nur 5 bis 10 Jahre oder so in die Zukunft schauen kannst. Aber ich finde es sehr interessant, dass du trotzdem diesen Gedanken hast, was passiert irgendwann mal mit der Immobilie, wenn ich zum Beispiel, wenn sie gar nicht mehr für mich geeignet ist, wollen meine Kinder die eventuell überhaupt übernehmen? Was ist, wenn die gar nicht in Dresden leben wollen? Ja, also ich meine, bei meine Eltern, die haben zwar auch ein Eigenheim in Berlin, aber woher will ich denn wissen, wo ich irgendwann in 20, 30 Jahren leben will? Ja, aber ich, deswegen finde ich sehr interessant, dass du es deinen Kindern schon mal in dieser Beziehung sehr einfach machst und sagst, okay, wir kaufen da eine Wohnung, wo man sie eben auch schnell wieder verkaufen kann. Zwei ganz brennende Fragen haben sich während deiner Aussagen gerade bei mir quasi breit gemacht. Einmal der ganze Punkt, woran bemisst man das dann, dass bei einer Immobilie, ob die wieder einfach veräußert werden kann? Ist das jetzt allein der Standort oder hat das jetzt auch dann hat ja bestimmt noch mehrere Faktoren, oder?
Ja.
Also Gerald sagt ja bei der Investment Punk Academy immer Jobs, Jobs, Jobs. Okay. Also es kommt auf die Joblage in der Situation.
Da hat Gerald natürlich recht. Also hundertprozentig klar eine Aussage treffen darüber kann ich nicht.
Okay.
Wie sich die Immobilienlage in der Zukunft ändern wird, das weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel. Das ist genauso wie bei Aktien. Man weiß es einfach. Aber man kann so ein paar Indikatoren und so ein paar rationale Fakten einfach zusammentragen, die dazu auf jeden Fall zuträglich sind. Beispiel zum Beispiel, viele Leute denken sich, ja okay, hier, ich möchte mir eine Wohnung kaufen, am besten eine, wo sie gerade wohnen. Viele Leute wohnen jetzt in der Stadt und wollen jetzt statt Miete zu zahlen, sich eine Wohnung kaufen und stellen dann fest, oh, die kostet so viel, Immobilien in der Stadt sind teuer, für das Geld kriege ich ja auch ein Haus auf dem Land.
In der Pampas.
In der Pampas, genau. Der Pampas. Und das ist ein Äpfel-Birnen-Vergleich, weil eine Wohnung in der Stadt ist nicht gleich ein Haus auf dem Land. Ein Haus auf dem Land hat die elementaren Nachteile, dass es viel mehr Kosten produziert. Wie Gerald schon sagte, das...
Wieso? Dach Strom viel, so oder Reparatur?
Nee, zum Beispiel, wenn du jetzt... wenn das Dach von deinem Haus gedeckt werden muss oder irgendwas eine größere Reparatur ansteht, stehst du bei deinem Haus in der Pampas alleine da, musst die Kosten allein tragen. Bei einem 4- oder 8-Parteien-Haus sind die Kosten dafür natürlich höher, aber sie sind nicht 4- oder 8-mal so hoch. Sie gehen aber durch alle Parteien, die dort wohnen. Das heißt, Reparaturen...
Verstehe, das heißt, du hast ein Mehrparteienhaus.
Ein Mehrparteienhaus,
das ist richtig. Ah, okay, na das wusste ich ja gar nicht. Okay, verstehe.
Das ist ein Vierparteienhaus.
Ja.
Und was dann noch dazu kommt, sind die ganzen Nebenkosten. Die Nebenkosten für ein freistehendes Haus sind viel höher als für eine Wohnung, wo du noch die ganzen Wärme-Nebenwerteffekte hast.
Stimmt, auch wieder. Weil die eine Wohnung quasi die andere Wohnung wärmt und so weiter.
Ja, genau, also ich weiß zum Beispiel, du hast ja ein Penthouse. Das ist eine coole Sache, gerade zur Miete, super schick.
Ja.
Ich habe ein zweites Obergeschoss. Das bedeutet...
Ja.
Die Fußbodenheizung von meinem Nachbarn im Penthouse heizt meine Decke mit und die beiden Wohnungen unter mir sind mein Fußboden auch noch mit.
Ja, das sind ganz interessante Sachen. Also zum Beispiel bei uns oben tatsächlich, wir haben riesige, riesige Fläche auf dem Dach. Wenn ich jetzt hier kaufen wollen würde, wäre, glaube ich, das allererste, was ich machen würde, mir so eine Solardinger raufknallen oben. Weil... die würden sich, die gibt es ja mittlerweile schon relativ günstig im Vergleich zu noch vor einigen Jahren. Ich meine, wir haben jetzt schon so kleine Solarzellen für unser Licht auf dem Dach und so. Mein Onkel in St. Elmö, das ist hier ganz im Osten, ganz im Westen der Insel, die haben schon Solar für, glaube ich, die Hälfte ihres ganzen Stroms oder so, was die da verbrauchen. Sie verbrauchen eh nicht viel. Über eine so eine kleine Solarzelle oben, ja. Und also das ist natürlich der enorme Vorteil hier wiederum. Aber dass man solche Sachen bedenkt, solche Details, solche Kleinheiten, und da finde ich diesen Gedankengang ganz interessant. Okay, die Wohnung ist viel zu teuer in der Stadt. Komm, wir ziehen doch aufs Land, Schatz, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, warum die Leute so denken. Und dann aber, wie gesagt, haben sie das Problem. Ich habe neulich in der Reportage gesehen, dass dann halt auf dem Land das gar nicht mehr auch so einfach zu verkaufen ist, zusätzlich dazu, dass es halt höhere Kosten hat. Ne?
Das ist richtig.
Ja. Und andererseits kann man vielleicht dann wiederum sagen, na gut, aber auf dem Land kann man wieder irgendwie seinen Kirschbaum pflanzen oder hat irgendwie einfach mehr Fläche zur Verfügung. Ja,
man kann ja das, Das ist natürlich eine schöne Sache. Ein Kirschbaum im Garten ist eine tolle Sache. Dass Kinder vielleicht im Garten eine Schaukel haben, ist auch eine tolle Sache. Da müssen meine Kinder leider drauf verzichten. Ich sag mal so, dafür haben sie es auch nicht so weit zum Kindergarten. Und dafür werden sie mir wahrscheinlich, wenn sie Teenager sind, dankbar sein, dass die Straßenbahn vor der Tür oder eine Straße weiterfährt. Und dass sie nicht jedes Mal Mama und Papa anbetteln müssen, kannst du mich bitte da und da hinfahren. Also,
Auf jeden
ich
Fall.
sag mal, wir sind jetzt beide in Berlin groß geworden. Mir hat das Landleben offen gestanden nicht gefehlt.
Nee, mir
Ist
auch
eine
nicht. Und
Frage.
bei mir war es sogar richtig knapp. Meine Eltern hätten fast eine Baugenehmigung bekommen in Langerwisch.
Was ist das denn?
Das ist bei Michendorf. Das ist ungefähr so 20 Kilometer westlich von Berlin.
Alles da so
Ach du.
Wertschätzungszone, ne?
Ja, das ist. Also, ich bin. Im Nachhinein müsste ich eigentlich noch ein paar Flaschen Sekt an die Gemeinde dort irgendwie verschicken, dass die meine Eltern niemals eine Baugenehmigung gegeben haben, weil, boah, nee, keine Lust da. Aber wie
Also,
gesagt, das ist ja eine persönliche Sache. Eine andere Sache, die mich an. Oder wolltest du noch was sagen dazu?
ich wollte noch was sagen zur Immobilie auf dem Land. Thema Jobs, Jobs, Jobs. Wir haben es vorhin angesprochen. Das Fehlen von Jobs wirkt sich deutlich negativer auf den Wert einer Immobilie aus, als das Vorhandensein von Komfort, sage ich mal. Beispiel: AKW Biblis ist eins der größten oder war eins der größten Atomkraftwerke in Deutschland. Nachdem es abgeschaltet wurde und die Jobs dort nicht mehr vorhanden waren, sind die Immobilienpreise in Biblis und Umgebung gleich mal um 11% in den Keller gegangen. Man
Boah.
denkt eigentlich so logisch, Atomkraftwerk in der Nachbarschaft macht sich nicht so gut, ist nicht so cool, wollen die Leute nicht haben. Atomkraftwerk abgeschaltet, keine Gefahr mehr oder weniger Gefahr in jedem Fall. Zack, Immobilienpreise rasen in den Keller, weil alle Leute wegziehen, die dort gearbeitet haben und keine Jobs mehr vorhanden sind. Also, und generell, die Immobilienpreise in Städten oder in urbanen Regionen sind größtenteils einfach stabiler und haben mehr Wachstumspotenzial als auf dem Land.
Ja, ich habe gelesen neulich in einem recht interessanten Artikel über London, dass dort kleinste Wohnungen schon über 1 Million Pfund kosten. Also das ist da wieder vollkommen pervers da. Die Stadt ist auch
Ja,
sowieso schon komplett überladen und so.
da kann man einfach schon von einer Blasenbildung sprechen, glaube ich.
Aber wie ist es das denn jetzt, wenn wir, also ich habe noch eine kurze Frage gleich, die muss ich mir merken, habe ich mir schon aufgeschrieben. Und dann wollte ich jetzt aber nochmal, bevor wir dann auch weitergehen, nochmal kurz fragen, wie ist das denn jetzt bezüglich deines Wohnstandortes in der Verknüpfung mit deinem Job? Also ich könnte mir vorstellen, als Pilot, du hattest, glaube ich, mal gesagt, du hast im Prinzip die Hälfte des Monats Arbeitstage ungefähr. Und da ist es wichtig, wo du lebst, oder kannst du im Prinzip von Dresden dann einfach mal irgendwie schnell irgendwo nach Leipzig zum Flughafen oder irgendwo hin? Oder ist das egal, ob du in Berlin wohnst oder in Dresden?
Im Grunde nicht. Also, ich fliege im Monat meistens so 3 Touren, jeweils 5 Tage. Und ich habe also nur 3-mal im Monat den Weg zur Arbeit hin und zurück. Und mein Arbeitsort ist Frankfurt. Und da muss ich dann halt jedes Mal mit dem Flieger von Dresden aus oder jetzt momentan von Berlin aus hinfliegen. Das ist tendenziell aufwendig, weil ich mir jedes Mal die Tickets kaufen muss und normal auch bezahlen muss. Ich kriege natürlich gewisse Rabatte, aber es ist immer noch teuer. Das kostet natürlich mehr Zeit, als wenn ich jetzt in Mörfelden oder Niederrad oder Frankfurt wohnen würde, wenn ich mit dem Auto
Verstehe.
oder mit der S-Bahn einfach zur Arbeit fahren könnte. Aber ich muss sagen, das ist ein Preis, den ich bewusst zahle, weil ich einfach nicht in Frankfurt wohnen möchte. Und klar, also ich meine, Pendeln, das ist weder was Bereicherndes noch was, was Spaß macht. Ich versuche es mir immer schön zu machen und produktiv zu sein, Leute kennenzulernen oder ein Buch zu lesen dabei,
Fährst
aber
du dann mit
ja.
Zug? Ah, nee, ja, du hast ja gesagt, du fliegst dann hauptsächlich, ja. Ja, also bei mir ist es immer so, ich nutze jede Möglichkeit, die mich irgendwie einschränkt beim Transport oder bei Reisen, einfach immer zur Bildung halt, ja. Dann kommen die Bücher, dann kommen die Zeitschriften und so weiter. Und das leitet im Prinzip schon über in das nächste Thema, nämlich ja, den Bereich Ausbildung, ja. Also, was kannst du denn als Pilot? Ich weiß gar nicht, wie da die Abstufung ist. Bist du jetzt irgendwie Flugkapitän, oder ist das noch eine Sache, wo du hinkommst? Oder also, was gibt es denn jetzt für dich als Pilot beruflich noch irgendwie für Weiterbildungsmöglichkeiten? Gibt es da irgendwelche Sachen, die du noch anstrebst, oder?
Ja, also die übliche Laufbahn wenn man es überhaupt so nennen kann, ist, dass man erstmal als Co-Pilot anfängt, in der Regel erstmal bei einer kleineren Fluggesellschaft, sondern bei einer größeren, irgendwann kommt man auf Langstrecke und wann man Kapitän wird, ist sehr unterschiedlich. Also bei manchen kleinen Fluggesellschaften kann man schon nach 3, 4 Jahren Kapitän werden, das gibt es auch.
Ja.
Und bei größeren dauert es deutlich länger, also 10, 12 Jahre, manchmal auch noch länger.
Ja.
Klar, mein Ziel ist es, irgendwann Kapitän zu werden, aber damit habe ich es jetzt nicht eilig. Ich war, wie gesagt, jetzt 5 Jahre bei einem kleinen Low-Cost-Carrier, zu einer großen Airline gekommen und wenn es sich ergibt, würde ich gerne innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre auf Langstrecke oder Kapitän werden.
Mal schauen, was hat das für Vorteile, Kapitän zu sein und Langstrecke zu fliegen, abgesehen von der Bezahlung wahrscheinlich jetzt?
Also die Bezahlung auf Lang- und Kurzstrecke ist bei meiner Fluggesellschaft zumindest gleich.
Okay.
Kapitän zu sein hat den Vorteil der Bezahlung und natürlich mehr Verantwortung und dass man sich persönlich, denke ich, dadurch weiterentwickelt. Mhm. Aber vom beruflichen Ablauf ist es im Grunde dasselbe. Also Fliegen und Funken tut immer jeder. Man wechselt sich pro Flug ab.
Ja.
Und im Grunde, ich kann die gleichen Sachen machen, die der Kapitän auch macht, bloß die Verantwortung ist halt eine andere.
Also, ja, du bist dann der Boss halt vom Flugzeug.
Ja, genau. Genau, und ich glaube, dafür braucht man auch eine gewisse menschliche Reife, auch eine gewisse Reife vom Lebensalter her. Ja. Ich würde mich jetzt noch nicht bereit dafür fühlen.
Okay, ja, hat ja noch Zeit mit 28, achte grüne Neuner, ja. Wenn ich überlege, dass ein Kapitän 28 ist, mit dem Flugzeug, mit dem ich fliege, dann, nein, Quatsch, also ich habe da immer vollstes Vertrauen. Ich hatte ja sehr lange ziemliche Flugangst, und das habe ich einfach überwunden, indem ich einfach immer häufiger geflogen bin. Und mittlerweile habe ich das total überwunden. Auch interessant, ja. Ja, ich bin halt rational, weißt du. Also ich gucke mir halt einfach die Statistiken auch an. Auch als jetzt neulich dieser Flug war von Germanwings und so.
Ja.
Ich gucke mir dann halt mal, dann google ich danach halt immer, ja gut, wie viele Flugzeuge stürzen eigentlich in Europa ab? Und wenn man dann halt sieht, wie viele Hunderttausende von Flügen oder wie gefährlich im Endeffekt Autofahren, wenn ich morgens irgendwie zur Tankstelle fahre oder so im Vergleich ist, dann werde ich immer ganz ruhig, was das anbetrifft. Aber gut, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Die Frage, die ich vorhin eigentlich noch stellen wollte, war, wie hast du das denn eigentlich, das ist ja eine ziemliche Disziplin, wenn du mit 18, oder ich weiß nicht genau, wann der Traum kam von der Eigenheimimmobilie, aber wenn du mit 18 sagst, okay, ich fange jetzt an zu sparen, in Aktien zu investieren, ohne irgendwie Bauspar-Zwangsvertrag, sondern alles selbst, um dann die Immobilien mit 75% Eigenkapital anzuzahlen. Wie hast du denn das gemacht, jetzt psychologisch, dass du so diese Disziplin hattest? Hast du einfach immer an diesen Traum gedacht oder war das wirklich nur, dass du irgendwie keine Zeit hattest, groß irgendwie dein Geld auszugeben?
Ich sag mal so, ich habe meine Ansprüche eigentlich nie großartig gesteigert. Und was mir schon relativ früh klar war, ist, dass Reichtum oder finanzielle Freiheit, wovon wir eigentlich immer reden, eine relativ einfache Gleichung ist.
Mhm.
Das ist immer die Realität abzüglich der Bedürfnisse.
Mhm.
Je geringer die Bedürfnisse, umso weniger verschwindet von der Realität.
Ja, das habe ich, glaube ich, irgendwo in einem Artikel mal gelesen. Bei der Welt oder so, sowas Ähnliches. Da ging es auch um sowas Generation Y und so, dass die Erwartungen so hoch sind von vielen Jugendlichen, dass die Realität quasi, dass es in der Realität schwierig ist, diese Erwartungen überhaupt jemals zu erreichen und deswegen viele unglücklich sind, beziehungsweise unfrei.
Also ich habe mich nie großartig eingeschränkt oder ich hatte nie das Gefühl, mich großartig einzuschränken, aber ich brauche jetzt nicht immer die neuesten Klamotten. Das war bis heute so und das war damals auch so.
Mhm.
Ich lege jetzt keinen großen Wert auf Statussymbole oder mit meiner Referenzgruppe irgendwie mithalten zu können.
Ja, und, auch ein großer Vorteil.
Ja, und noch dazu kommt, dass ich während meiner Ausbildung halt viel umgezogen bin und erst von Berlin nach Bremen gezogen bin, dann nach Arizona, dann wieder zurück. Ich habe gemerkt, dass mich materieller Besitz einfach nur belastet.
Ja.
Ich muss das immer wieder rumschleppen von A nach B und nee, ich brauche es einfach nicht. Es gibt wenige Sachen, es gibt natürlich Sachen, die mir was bedeuten und die ich behalten möchte, die ich auch niemals verkaufen würde, aber jetzt so die typischen Sachen, wofür Jugendliche häufig Geld ausgeben, CDs, DVDs, immer wieder ein neues Handy, ich brauche es nicht.
Mhm. Okay. Was hast du, nenn mir mal irgendein Buch oder eine Reportage oder irgendeinen Film, irgendwas, was irgendwie dir richtig konkret weitergeholfen hat oder was dir irgendwie so einen Aha-Moment gegeben hat, was das Thema Aktien oder Immobilien angeht? Cashflow Quadrant sehe ich gerade hier. Okay. Ja, Cashflow Quadrant. Hast du das gelesen?
Von Robert Kiyosaki. Das habe ich irgendwann mit 17, 18 mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Lag dann erstmal lange im Regal rum. Da habe ich es irgendwann mal doch gelesen. Mhm. Und ja, das war für mich so ein Augenöffner.
Wer hat dir das geschenkt?
Ich glaube, meine Eltern.
Alter, was hat der für coole Eltern? Meine Mutter hat mir nur irgendwie die ganze Zeit irgendwelche philosophischen Sachen geschenkt. Das ist auch wichtig, aber okay, und was hast du bei Cashflow Quadrant gelernt?
Dass eigentlich all die Dinge, die wir über Finanzen oder über unseren beruflichen Fortgang so in unserem Leben von der Gesellschaft oder auch von der Schule gelehrt bekommen, dass es eigentlich Unsinn ist. Wir bekommen gelehrt, sei fleißig in der Schule, sei fleißig im Studium, hab immer gute Noten, mach, was dir gesagt wird, krieg einen gut bezahlten Job, das ist das oberste Ziel, gut bezahlten Job bekommen.
Ja.
Aber als Angestellter arbeite ich ja eigentlich nur für andere Leute. Ich arbeite nur für den Reichtum meiner Firma oder von meinem Chef.
Okay.
Krieg dafür eben im Austausch für meine Zeit Geld.
Ja.
Das ist, finde ich, auch wichtig und es ist eine gute Grundlage auf jeden Fall, wenn man auf finanzielle Freiheit hinarbeitet oder egal auf was finanzielles oder materielles man hinarbeitet.
Okay.
Aber was mir das Buch auch gezeigt hat, ist, dass wenn man erstmal soweit ist, wenn man eine Ausbildung oder Studium abgeschlossen hat und seinen ersten Job hat, dass es dann erst losgeht. Dass man sich dann weiterbilden muss, eventuell noch ein eigenes Business aufbauen kann oder sollte, als Investor tätig sein sollte. Mhm. Und dass es wichtig ist, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Heute hört man häufig den Spruch so, ja, mir ist Geld egal. Ich interessiere mich nicht für Geld. Ich interessiere mich schon für Geld, weil mein gesamter Lebensstandard, mein ganzes Leben eigentlich, ja, davon beeinflusst wird.
Ja, genau. Also das ist ein sehr interessanter Punkt, weil häufig ist es so, dass Leute verwechseln Geld mit Materiellem. Das ist einer der, ich glaube, größten Fehlschlüsse bzw. Trugschlüsse. Also quasi so, die denken, du willst nur Geld verdienen oder willst nur Geld und Vermögen anhäufen, weil du irgendwie dir einen Porsche dafür kaufen willst oder so. Nein, 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 es geht ja um die Unabhängigkeit. Ja, ich will auch immer mehr Geld verdienen, aber nicht deswegen, damit ich mir dann irgendwann einen Jet leisten kann oder so. Obwohl es mir langsam auf die Nerven geht, bei EasyJet da zu sitzen immer, in diesen kleinen Sitzen und so. Aber ein anderes Thema, sondern es geht mir einfach um die immer größere Unabhängigkeit. Ne? Und die kommt eben genau dann, wenn du immer mehr Vermögenswerte hast, ohne dir viele materielle Dinge zuzulegen noch, ne? Weil die ja auch wieder ständig deine Abhängigkeit erfordern davon. Ja? Also macht mir jemand einen Kratzer in den Porsche oder was weiß ich, ja. Aber interessant, das heißt Cashflow Quadrant ist deine Buchempfehlung für uns. Gibt es noch irgendwas anderes zum Thema Immobilien, vielleicht dass du, vielleicht irgendwie bei der Bank, wo du den Kredit aufgenommen hast, irgendwelche Erfahrungen oder irgendwas an Know-how, was du hier mit unserer Community teilen kannst, noch zum Thema Immobilien?
Ja, also was ganz wichtig ist beim Immobilienkauf, ist, dass man die Nebenkosten von Anfang an mit einkalkuliert. Wenn man rumguckt auf Immobilien-Scout oder hier in Immobilienannoncen, Immobilien ist dann suriert, Wohnung für 200.000 Euro, das ist nicht der Endpreis. Es kommt noch einiges dazu. Es kommt eventuell die Maklerquotage dazu. Das sind je nach Region
7% oder so, ne? Teilweise.
Oder ja. Sogar mehr. Da kriegt der Makler 7% dafür, dass er dir einmal die Tür aufschließt. Ja, das ist schon mal ganz ordentlich. Dann kommt natürlich noch die Grunderwerbsteuer dazu. Der Notar möchte bezahlt werden. Und das sind relativ hohe Beträge, schon so 10-11% vom Kaufpreis kann man gleich mal draufschlagen und die verpuffen mit dem Kauf erstmal. Das sieht man nie wieder. Das ist Geld, was mit dem Kauf einfach einmal verpufft, kann man so mit einem Ausgabeaufschlag von einem sehr, sehr teuren Fonds vielleicht vergleichen.
Ja, stimmt. Guter Vergleich. Und das ist eine Sache, die dann in den Portalen zum Beispiel nicht unbedingt gleich am Anfang mit drin steht. Das muss man dann selber irgendwie erfragen oder ist es dann schon so...
Das steht in der Regel schon mit drin.
Okay, also, gut.
Gibt es meistens auch noch so Rechenbeispiele dafür.
Ja.
Und ja, eventuell hört es damit nicht auf. Man sollte sich mit der Immobilie, für die man sich interessiert, sehr, sehr gründlich beschäftigen. Man sollte gucken, wie die Rücklagen im Hausgeld sind.
Ja.
Also auch wenn man eine Wohnung gekauft hat, wohnt man ja keineswegs kostenfrei dort. Man muss regelmäßig jeden Monat
genau, Hausgeld dieses Wohngeld, zahlen. Ne?
Genau, das Wohngeld, womit ja. eben auch Rücklagen für die Gemeinschaft gebildet werden.
Genau.
Da sollte man sich informieren, wie viel in dieser Kasse drin ist. Dann sollte man sich darüber informieren, ob es eventuell einen Wartungsstau gibt.
Wofür wird es denn genommen, diese Rücklagen für die Gemeinschaft? Wozu dient das? Also das ist sozusagen, dass in eurem Mehrparteienhaus dann so eine Art Fonds gegründet wird, wo alle Mieter, alle Besitzer einzahlen müssen jeden Monat, oder?
Ja, da zahlen alle ein.
Verstehe.
Und da wird eben alles von bezahlt, was nötig ist an Ausgaben. Wenn was kaputt geht, wenn man Wasserschaden hat, wenn das Dach mal neu gemacht werden muss, die Fassade neu gestrichen werden muss.
Auch bei, aber nicht bei dir in der Wohnung, das musst du dann schon selber zahlen.
Nee, in der Wohnung, wenn man eine Wohnung kauft, kauft man ja im Grunde nur den Luftraum, in dem man drin wohnt. Alles andere, tragende Wände, Außenanlagen, das ist alles Gemeinschaftseigentum.
Okay, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht.
Ja,
aber nee, unser Dach wird nämlich gerade repariert. Da waren so ein paar Sachen nicht richtig gebaut und da sind jetzt seit ein paar Tagen schon die ganzen Bauarbeiter. Das heißt, das zahlt jetzt nicht nur unser Vermieter, sondern auch die anderen Besitzer hier, oder wie?
Genau, das zahlen alle zusammen. Nur okay. Weil also angenommen, das Penthouse würde dir gehören und das Dach würde kaputt gehen, müssten alles zusammen bezahlen.
Das ist ja interessant, aber was ist denn zum Beispiel, wenn einer von denen irgendwie einen sehr exzessiven Lebensstil hat und ständig Reparaturen hat, weil irgendwie die ganzen leicht Mädchen in seiner Wohnung alles kaputt machen und so? Und
nein, das ist ja seine eigene Wohnung, das ist ja der Luftraum in seiner Wohnung dann. Und wenn er jetzt bei sich die Toilette kaputt macht oder...
Das muss er dann schon selber bezahlen, ne?
Das muss er selber bezahlen.
Okay, interessant. Das heißt, da gibt es dann gewisse, denke ich mal, vertraglich geregelte Konditionen,
ja.
Was dann sozusagen als Gemeingut gilt und was nicht. Aber siehst du, schon mal interessant. Du hattest auch noch was anderes gerade gesagt, da hatte ich dich, glaube ich, unterbrochen, Entschuldigung.
Was hatte ich noch? Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben.
Du warst vorher noch gerade dabei, dass man halt... die Nebenkosten gerne missachtet, oder?
Mhm.
Ja.
Wir waren beim Thema Finanzierung.
Genau.
Da gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich habe noch hab ganz gute Konditionen über meinen Arbeitgeber und eine Partnerbank bekommen. Das ist eine Sache, wie man sehr günstige Konditionen bekommen kann.
Aha.
Oder es hängt auch von dem Energiestandard ab. Nur habe ich neu gebaut. Das ist ein KfW 70 Energiehaus mit einem sehr guten Energiestandard.
Mhm. Weil es Neubau ist, ne? Ist der Vorteil, genau, dann, oder?
Weil es ja. Neubau ist und da ja. kriegt man sehr günstige Kredite von der KfW-Bank.
Mhm.
Die KfW ist was Staatliches, genau.
Ja.
Und da konnte ich jetzt noch einen gewissen Anteil der Immobilie für 1% finanzieren. Das ist sehr, sehr günstig schon.
Ja.
Und zu sehr guten Konditionen. Das ist auch ein Kredit, wo man jederzeit Sonderzahlungen leisten kann, der auf 10 Jahre festgeschrieben ist. Und
super. Das heißt, in 10 Jahren ist sie abbezahlt, oder?
Ja, spätestens.
Spätestens. Das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt. Das ist zum Beispiel nämlich eine Sache, die meine Eltern, glaube ich, nicht im Vertrag mit der Bank abgeschlossen hatten. Also zum Beispiel war dann der Fall, dass der Vater irgendwie eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen hat und natürlich dann auf einmal eine kleine Stange Geld parat hat. Aber die kannst du halt dann je nach Vertrag nicht einfach nehmen und sagen, so, passt mal auf, liebe Bank, hier habe ich nochmal 50.000 Euro, nehmt es, Kredit abbezahlt, sondern nee, laut Vertrag musst du sozusagen, gibt es da irgendwie einen speziellen Namen für diesen?
Das nennt sich Sondertilgung.
Sondertilgung, okay, das ist,
genau.
Also das ist ja eine Sache, die mir sofort einleuchtet, ganz, ganz, ganz wichtig, weil man könnte ja theoretisch dann nämlich, wenn man, sagen wir mal, die Aktien sind besonders gut gelaufen oder das Unternehmen hat sehr hohe Gewinne, dann könnte man ja sagen, jetzt komme ich schneller in diese Abzahlung und dadurch muss ich langfristig weniger Zinsen zahlen. Ne?
Ja, nee, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ein klassischer Kredit, sage ich mal, der gibt einem nicht die Möglichkeit für Sondertilgung. Den hat man 5, 10 oder sogar 20 Jahre an sich gebunden.
Ja.
Das ist die Restschuld, die am Ende noch bleibt und man hat keine Möglichkeit, einfach so Sonderzahlungen zu leisten. Je nach Bank kann man dann natürlich verhandeln und sagen, ja, hier, ich zahle ein bisschen mehr, damit ich jetzt eine Sondertilgung leisten kann.
Mhm.
Aber Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich das schon von vornherein mit in den Vertrag reingeschrieben habe, dass ich jedes Jahr eine Sonderzahlung in einer bestimmten Höhe leisten kann, was ich auch tun
Ja,
möchte.
okay,
Und
super.
dann gibt es auch welche Verträge, die sind in der Regel nicht so günstig. Die KfW bietet das halt an, dass man jederzeit Sonderzahlung in beliebiger Höhe ab Höhe X, bei der KfW ist es, glaube ich, ab 1000 Euro, dass
Ja.
man jederzeit leisten kann. Dazu bleibt man flexibel. Es ist natürlich reizvoll, erstmal immer nur niedrige Ratenzahlungen zu zahlen. Und damit hat man ewig den Kredit am Bein,
Ja.
ist sehr unflexibel und hat am Ende eigentlich die hohe Restschuld. Und gerade wenn man Kredit jetzt nur für 5 Jahre oder für 10 Jahre festgeschrieben hat und dann am Ende noch eine riesen Restschuld hat von Hunderttausenden Euro, muss man Anschlussfinanzierung machen oder die Immobilie verkaufen.
Ja,
Und
das ist
das
natürlich
ist hier eine
krass.
sehr riskante Angelegenheit,
Ja.
meiner Meinung nach.
Wow, das ist unglaublich. Ich glaube, wir sprechen schon fast eine Stunde und immer wenn du was sagst, kommen gleich drei weitere Sachen, die interessant sind. Von mir aus können wir auch dann bald Stopp machen, aber ein paar Sachen sind noch sehr interessant, weil gerade das Thema Immobilien ist halt eine Sache, die viele Leute interessiert. Und als erstes würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie hast du denn davon gehört, dass es, also wusstest du per se, dass es irgendwie über deinen Arbeitgeber eine angeschlossene Bank gibt oder hast du irgendwie vom Kollegen gehört, dass man damit seine Immobilie finanzieren kann? Wie bist du das angegangen? Was war so der erste Schritt da?
Ach ja, also ich habe mich ja schon relativ lange damit beschäftigt. Also die
Stimmt,
Idee
weil du ja das schon als
war
Ziel
schon vor
hattest.
langer Zeit.
Ja,
Und
okay.
ansonsten, wenn man irgendwie Vergünstigungen kriegt über einen Arbeitgeber oder wenn es eine Möglichkeit gibt, Steuern zu sparen, dann beschäftige ich mich halt damit. Ob ich es dann mache oder nicht, ist eine andere Frage.
Ja.
Aber seine Möglichkeiten zu kennen, finde ich schon sehr wichtig.
Ja. Okay, super. Und dann die zweite Frage, diese KfW, die meintest du erst eine staatliche Bank, ja? Ich habe damals auch ein Darlehen bekommen für meine Ausbildung zum Fitnessfachwirt von der KfW. Ein Drittel wurde von dem Meister BAföG finanziert. Das müsste ich nicht zurückzahlen. Und dann zwei Drittel habe ich ein Darlehen bekommen von der KfW und das konnte ich eben. Das konnte ich sogar 3,5 Jahre, glaube ich,
Komplett zinsfrei, ne?
komplett zinsfrei, weil es wahrscheinlich was mit der Ausbildung zu tun hat. Aber was sind denn jetzt meine Bedingungen? Oder also ich denke mir so quasi, ich habe jetzt schon sehr häufig positive Sachen über die KfW gehört und so. Was sind denn Voraussetzungen, dass du deine Eigenheimimmobilie bei der KfW beantragen kannst? Hat das auch mit dem Arbeitgeber zu tun oder kann das jeder?
Kann man meiner Meinung nach nur, wenn man energieeffizient baut. KfW sind
Ah, okay.
Energiestandard
Verstehe.
oder
Da steckt
besser.
irgendeine Förderung quasi
Genau.
mit drin.
Das ist eine Förderungsmaßnahme für Häuser, die halt besonders ökologisch gebaut werden und besonders energieeffizient gebaut werden. Oder
Ah,
wenn
okay.
es zum Beispiel ein Passivhaus ist, KfW 50 ist es dann, glaube ich,
Ja.
dann kann man auf so eine Fördermittel zurückgreifen.
Also Moment mal, dieses Neubau. Haus, es wurde quasi für eure Parteien gebaut, das gab es noch nicht vorher.
Das gab es noch nicht vorher. Wird jetzt
Ah,
nächste Woche
okay.
fertig.
Wow. Cool. Na Mensch, ey, da haben wir jetzt am Ende nochmal richtig viel Informationen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt richtig viel gelernt nochmal zum Thema Immobilien. Ist unglaublich interessantes Gespräch. Ja. Hast du noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Hast du noch irgendwelche Fragen vielleicht an mich oder so, die spannend sein könnten für die anderen Zuschauer, ohne dass ich mich blamiere natürlich? Oder können wir dir irgendwie weiterhelfen? Keine Ahnung.
Also, ich freue mich immer, wenn ich deine Videos sehen kann. Gerade die beiden ETF-Reihen haben mir sehr viel Spaß gemacht. ETF war so ein Produkt, so ein Finanzprodukt, was ich vorher ja nur vom Namen her kannte, aber nie wirklich begriffen habe.
Ja,
Und
war ähnlich bei mir.
weshalb ich mich vorher nie damit beschäftigt habe.
Na.
Und dein Kanal hat mir eigentlich erst so die Augen geöffnet, was passives Investieren bedeutet und auch meine Investmentansätze so, ja, komplett auf den Kopf gestellt. Ich war vorher eher der aktive Investor und ja, habe eigentlich wild Aktien gekauft, die ich verstanden habe und von denen ich mir was versprochen hatte. Aber ich hatte keine großartige Strategie. Dadurch kam natürlich irgendwann auch so eine gewisse Unsicherheit und ich habe irgendwann alles abgezogen und eben kurz darauf in die Immobilie investiert.
Ja.
Und ja, meine neue Strategie ist jetzt ganz klar passives Investieren. Dadurch schlafe ich besser.
Okay.
Und gerade weil ETF-Sparpläne und passives Investment nicht nur eine Theorie ist, sondern was wissenschaftlich fundiert ist, Es ist eigentlich was sehr viel Sinnvolleres, gerade für junge Leute, wenn man noch einen langen Anlagehorizont hat.
Ja, interessant. Okay, dann vielen Dank an dieser Stelle. Der Podcast wird bald online kommen und dann würde ich mal sagen, hoffe ich, dass viele unserer Zuschauer und in diesem Fall Zuhörer auch hier wieder was mitnehmen konnten und ich bin schon mal gespannt, ja, was als nächstes kommt. Und bin auch natürlich immer wieder gerne sozusagen immer erfreut über Neuigkeiten von dir zu hören oder so. Übrigens für die, die jetzt gerade zuhören, die unseren Kanal auch kennen, Christopher war auch der, der in dem einen Video von uns auch aufgetaucht ist, was wir hochgeladen hatten, ne, zum Thema, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Das habe ich übrigens auch kurz im Vortrag erwähnt auf der OmfinCon zum Thema Community. Dass es halt sehr interessant ist, die Community in die Inhalte einzubauen und so halt im Prinzip Mehrwert geschaffen wird. Okay, aber wenn du jetzt erstmal nichts mehr hast, keine Punkte, dann würde ich sagen, beenden wir heute den Podcast und hören uns dann bei den nächsten Inhalten bzw. Gesprächen.
Ja.
Und ich sage nochmal vielen Dank.
Vielen Dank, Kolja.